先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch willkommen im Tomasius Club. Wir haben heute einen Gast aus Linz, dem es nicht überraschend kommt, dass hier nicht geraucht werden darf, dem es aber durchaus erfreut stimmt, dass unten geraucht werden darf, was wir auch sofort anschließend machen. Bis dahin wollen wir uns mit Robert Faller über sein neuestes Buch unterhalten, das Claudia Albert gleich ansprechen wird. Ich möchte vorher noch auf den Büchertisch da hinten verweisen, wo man das Buch tatsächlich auch kaufen kann. Es lohnt sich, es ist ein fulminantes Buch und das kann man über wenige so sagen. Ich kenne Robert Faller, bis eben dachte ich aus Paris, aber nein, es war wohl Chicago und es war wohl ziemlich genau 10 Jahre her. Das klingt doch gut, ja. Und wir müssen nachher nochmal rekonstruieren, wie das so genau war. Aber er ist mir wieder sozusagen aufgegangen in der Bibliografie, einer Beschäftigung mit dem Heiligen vor einem Jahr. Und da war er so da. Also während die Literatur über das Heilige eine Literatur ist, die weit zurückreicht, bis in das Jahr 1900, war er auf einmal mit einem Titel da, das schmutzige Heilige. Und das wollten wir dann alle in Leipzig so dringend lesen, dass wir sogar vom Verlag die Vorabdrucke geschickt bekamen. Das hat uns auch gefallen. Und jetzt müssen wir aber dann noch einiges mündlich nachholen. Darum sitzen wir hier zusammen. Ich freue mich.
So, und natürlich fehlt wie immer der Dank an den Sponsor, die Universitätsbuchhandlung in Gestalt ihres Multitasking-Klaus Finke. Aber wir haben ja heute dann auch noch unseren üblichen Helfer und unermüdlichen Mitarbeiter, Herrn Möllenkamp. Ja, und damit kommen wir jetzt auch gleich zu dem Buch, das da heißt Das schmutzige Heilige und die, ja, das wäre schön, das schmutzige Heilige und die reine Vernunft, und auf dem Titel ist eine Dame, die raucht. Und das als extreme Nichtraucherin hat mich das wirklich sehr gewundert. Warum ist das Rauchen bei Ihnen so ein Thema in diesem Buch?
Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich fühle mich ja außerordentlich wohl, auch durch das Aroma dieses Raumes, der sozusagen eine glorreiche und glamouröse Vergangenheit verrät. Ich glaube, dass das Rauchen nur ein Symptom unter vielen ist, die man in der Kultur derzeit findet, die auf eine und dieselbe Tendenz hinweisen. Am Rauchen ist es vielleicht besonders augenfällig und dort kann man das vielleicht besonders in seiner politischen Brisanz auch gut zeigen. Also ich glaube, wenn man bisher nicht geraucht hätte, müsste man geradezu jetzt damit beginnen.
Ja, also ich bin völlig dagegen. In dem Buch regen Sie sich fürchterlich auf über die Leute, die das Rauchen verteufeln und sagen, Rauchen ist glamourös und die Menschen, die rauchen, die fühlen sich dann so wie diese Dame hier. Und das ist alles ganz großartig. Ich fange jetzt überhaupt nicht mit der Gesundheitskeule an, aber demgegenüber regen Sie sich fürchterlich dagegen oder wenden sich dagegen, dass im Büro dann und wann mal Sekt getrunken wird. Da hätte ich dann wieder gar nichts dagegen. Also warum sind Sie so aufs Rauchen fixiert?
Das mit dem Sekt ist, glaube ich, ein Missverständnis. Da bin ich auch absolut dafür. Was mich da interessiert hat... Was mich da interessiert hat, war etwas, was man oft übersieht an solchen Ritualen, die ich eben insgesamt unter dem Begriff des schmutzigen Heiligen zusammengefasst habe, um das Gemeinsame dieser Dinge, die im Moment in unserer Kultur in Verruf geraten, besser hervortreten zu lassen. Ich glaube, an so scheinbar banalen Dingen wie Sekt trinken oder eine Sportveranstaltung im Fernsehen live verfolgen müssen, zeigt sich etwas, was insgesamt eine typische Qualität des Heiligen in der Kultur ist, nämlich dieses gebieterische Hier und Jetzt. Also die Kollegin hat heute Geburtstag, dann werden die Sektflaschen hervorgeräumt und jetzt muss man anstoßen. Und wer jetzt nicht sofort die Arbeit niederlegt, ist ein Schurke. Also da gibt es ein Tabu, ne? Also man verliert sozusagen das Ansehen und den Respekt, wenn man dann noch 3 E-Mails schreibt. Und das ist sozusagen eine der typischen Spuren des Heiligen, dieser erstaunlich große Zwang. Also ich kann das vor dem Hintergrund eines Landes wie Österreich auch berichten. Österreich hat sozusagen eine glorreiche Errungenschaft, die sogenannte Sozialpartnerschaft, die sozusagen die Nachkriegszeit in Österreich bestimmt hat. Und das hat dazu geführt, dass Unternehmer und Arbeitervertreter sozusagen bestimmte Kompromisse immer im Vorhinein ausgehandelt haben. Dadurch hat Österreich einen Weltrekord in der Streikvermeidungsstatistik. In Österreich wird ungefähr eine Sekunde pro Jahr gestreikt oder sowas. Dennoch kommt es aber manchmal zu massiven Arbeitsniederlegungen, und zwar bei Skirennen im Fernsehen. Und ich weiß nicht, die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht noch dunkel erinnern an die Olympiade Nagano 1998. Damals ging gerade der Stern des Hermann Mayer in Österreich auf. Und das Problem dieser Sportveranstaltung war, dass die immer um 3 Uhr nachts begann. Und außerdem war die Schwierigkeit, dass die Abfahrtstrecke in Nagano im oberen Streckenteil sozusagen in der baumfreien Zone lag, die besonders windanfällig war. Und so kam jede Nacht um 3 Uhr dasselbe Spektakel. Der österreichische Reporter Heinz Brüller stand mit der Pelzmütze im Schneesturm und hat gesagt: Liebes Publikum, bitte bleiben Sie noch wach, vielleicht kann in einer halben Stunde gestartet werden. Und das ging 14 Tage lang so. Und das hat in der Folge zu einer Beschwerde der Industriellen Vereinigung bei der österreichischen Bundesregierung geführt, dass das so nicht weitergehen kann, weil es kommt zu massiven Produktionsausfällen, weil die Belegschaften ständig unausgeschlafen zur Arbeit erscheinen. Und das illustriert vielleicht diesen einen Punkt, der mir wichtig erscheint, dass also selbst Dinge, die wir gar nicht jetzt großartig finden und wo wir uns sozusagen bekennend damit identifizieren, so wie wir uns vielleicht mit bestimmten Weltanschauungen identifizieren oder mit Religionen, die wir eventuell unser eigen nennen, sondern das Heilige, das ich meine, hat diese Besonderheit, dass es eigentlich ganz blödsinnig ist. Auch die Fernsehzuschauer selbst hätten gesagt, das ist ganz blöd, aber ich muss mir das jetzt doch anschauen. Und obwohl es für so blöd gehalten wird oder gerade weil es für so unsinnig gehalten wird, vermag es eine beträchtliche Macht über diese Zuschauer auszuüben. Und selbst der Umstand, dass die Videorekorder besitzen zum Beispiel, konnte das nicht verhindern, dass die nächtens aufblieben und zwischen 3 und 5 Uhr früh da gewacht haben, ob das Rennen nicht doch noch gestartet werden kann.
Illustrativ ist ja vieles in diesem Buch, also da wachsen sehr viele Beobachtungen zusammen. Man hat das Gefühl, auf den Autor stürmen Phänomene unterschiedlichster Art ein und er ist fähig, sie wenigstens kapitelweise zu bändigen. Er hat eine Sprache, die gar nicht so sehr von den frisch Verstorbenen geprägt ist, sondern von den etwas Älteren sogar, von Freud und von Reich und vielleicht auch ist ein bisschen Nietzsche drin, habe ich mir gedacht. Es hat einen beschwörenden, dringenden Ton gelegentlich. Es wachsen da Phänomene der Kunstentwicklung. Da werden ein paar Beispiele gegeben, über die Documenta wird geredet. Und der Theorieentwicklung, die wachsen da zum Beispiel zusammen. Und das macht das Buch auf jeden Fall zu einer spannenden Lektüre schon von den ersten Seiten an, wo eben auch beispielhaft evoziert wird, wo der Leser hineingezogen wird, aufgerufen wird über seine Jetztzeit im Unterschied zum Beispiel zu einer vergangenen Zeit, 30 Jahre vergangen, sich zu situieren und darüber nachzudenken, wo er eigentlich heute steht. Also das Buch hat ja jetzt einen durchaus wissenschaftlichen Charakter. Es bemüht sich durchaus um eine Distanz und eine Beschreibungssprache, aber es hat auch sehr stark so eine analytische Dringlichkeit. Ja? Man fühlt sich ein bisschen sozusagen erkannt, ertappt und irgendwie der Leser versucht sozusagen angstvoll, vielleicht besorgt, um sich herumzuschauen und zu gucken, ob er denn die Welt auch so sieht wie dieser Autor und ob vielleicht noch Phänomene in seinem eigenen Leben zu diesem oder zu jenem Kapitel passen könnten. Das alles macht großen Spaß und gibt es ja sonst in Büchern selten, die sich um einen gleichmäßigen Abstand bemühen oder so eine sehr soziologische Sprache meinetwegen führen. Das ist hier nicht der Fall. Es wird hier wenig auf den Typ abgehoben, auf ein Schema, sondern vieles bleibt auch Geschichte und wird in einer nachvollziehbaren Qualität dargestellt. Hat das Spaß gemacht, das zu schreiben?
Naja, schreiben ist natürlich immer eine Qual. Das soll man nicht irgendwie verleugnen. Es hat vielleicht zeitweise großen Spaß gemacht, das auszudenken, also Beispiele zu finden oder sich über den Wert bestimmter Beispiele klar zu werden. Das ist immer etwas, was mir große Freude macht. Und dann gibt es natürlich im Schreiben manchmal so Momente, wo einem eine Formulierung gelingt oder so, wo man selber sozusagen überrascht wird vom eigenen Schreiben. Das ist, glaube ich, auch eine der schönen Seiten dieses Berufs, also wo man schreibt und plötzlich kann man sich vor Lachen kaum erhalten oder muss sich auf die Schenkel klopfen, weil ihm drei Worte in einer Abfolge gelungen sind, die man nicht vermutet hätte. Ich glaube, sozusagen man sollte vielleicht den Spaßaspekt an dieser Sache, das ist ähnlich wie bei Theater, das Lust macht, oder bei Filmkomödien, das ist auch immer harte Arbeit, so etwas zu machen. Und also sozusagen die Freude ist ein Produkt, das ist ein Ergebnis, sowohl hoffentlich für Sie als auch für mich. Und davor steht eben sozusagen für mich schon eine relativ lange Arbeit, die Arbeit ist und in der Aussicht auf Freude gemacht werden kann, aber nicht durchweg freudig ist.
Ja, und gut, das ist ja schön, dass wir hier jetzt nicht gleich zu Ende sind und uns auf die Schenkel klatschen. Also worin besteht diese Arbeit? Oder wer arbeitet da? Ist das ein Philosoph, kann man so fragen? Kann man das auseinanderlegen? Darf man das? Ich stelle jetzt lauter Fragen, die ganz unmöglich sind. Aber ist es ein Philosoph? Ist es ein Kulturwissenschaftler? Ein Kulturhistoriker? Ein Zeitdiagnostiker? Wie viel Habermas, wie viel Sloterdijk ist da drin?
Also ich würde schon sagen, dass mein Beruf der des Philosophen ist. Ich habe durch meine besondere Situation, dadurch, dass ich Philosophie an einer Kunstuniversität lehre in Linz und dann auch noch an verschiedenen anderen, wo ich zeitweilig zu Gast bin, wie in Oslo zum Beispiel, durch diese besondere Situation habe ich vielleicht etwas anders geartete Beobachtungsfelder als andere Berufskollegen. Also ich beobachte die Kunst, um sie beobachten zu können und um ihr vielleicht manchmal sozusagen eine Vergleichbarkeit zu allen allgemeineren Kulturprozessen zu ermöglichen, untersuche ich sozusagen auch die Gegenwartskultur und die Populärkultur. Und dann habe ich noch einen weiteren Hintergrund, der damit zusammenhängt, nämlich die psychoanalytische Theorie. Also ich bin sozusagen Teil einer psychoanalytischen Forschungsgruppe in Wien und arbeite dort seit mehr als 10 Jahren relativ eng zusammen mit Kollegen, die auch klinische Forschung machen, die aber sozusagen das Ziel haben, Klinik und Kulturtheorie zu verbinden. Also diese 4 Dinge, Philosophie, Kunstbeobachtung, Alltagskultur, Beobachtung und Psychoanalyse, die kommen zusammen, wobei ich eigentlich sagen würde, dass das alles zum Geschäft des Philosophen auch gehört.
Ist das dann so wie bei Dr. House? Ja? Der Patient ist nah am Sterben, aber es macht dann großen Spaß zuzusehen, wie er gerade noch gerettet wird, sodass man in der nächsten Sendung wieder jemanden knapp vorm Sterben sieht.
Wer ist der Sterbende?
Die Gesellschaft, wir, die Kunst, ziemlich viele kaputte Dinge, oder? Wie kommt man zum Beispiel in der Kunst? Wie kann man Kunst beobachten? Ist das nicht schon verkehrt, Kunst zu beobachten, so wie du sagst? Oder wie kommt das denn an bei denen, die ja vielleicht mit Kunst eine Wirkung haben wollen oder die Kunst beeindruckend finden, wenn da jemand kommt und beobachtet sie?
Ja, die Beobachtung schließt ja das Beeindrucktsein überhaupt nicht aus. Also ich bin ja oft zutiefst beeindruckt von dem, was mir da gezeigt wird von den Studierenden. Und mein Versuch ist überhaupt nicht der, das, was die tun, zu pathologisieren. Oder
dann ist das Schwachkunst, du zitierst das zwar, aber...
Naja, das ist eine bestimmte Tendenz, die es in den letzten 15 Jahren in der Kunst gegeben hat, etwa gleichzeitig mit dem Aufkommen der Feindseligkeit gegen die Tabakkultur. Das ist nicht sozusagen die vorherrschende Kunst, die unsere Studierenden machen. Und ich habe auch sozusagen immer die Guerilla gegen das Schwachkunstparadigma unterstützt. Also es gibt sozusagen eine ganz bestimmte Art von Kunst, die sie machen müssen, wenn sie von einem Kunstverein ernst genommen werden möchten oder kommunale Fördergelder irgendwie beanspruchen wollen, dann müssen sie achten darauf, dass sie sehr bescheiden auftreten, dass da nichts allzu Größenwahnsinniges, Exaltiertes daherkommt, sondern irgendetwas, was berechenbar in seinen Effekten erscheint und wahrscheinlich noch ein ganzes Stadtviertel irgendwie mit belästigt, dann sozusagen können sie wahrscheinlich mit Förderungen rechnen. Wenn sie zu sehr individuell auftreten, zum Beispiel nicht als Gruppe und zu verspielt und formalistisch, und wenn da irgendwas entstehen könnte, was man nicht schon im Antrag vorwegnehmen kann, dann sozusagen ist es heikel. Ne? Und das, also auch diese Politik der Vorhersagbarkeit, von der die Kunst zunehmend erfasst wird und die ja schon länger sozusagen eine Krankheit auch der Wissenschaften ist, wo Wissenschaftler so eine Antragsprosa verfassen müssen, wo es schon richtige bezahlte Lohnschreiber für diese Antragsprosa gibt, wo man es eigentlich schon in 70 Seiten vorwegnehmen muss, was man dann in 2 Jahren Forschung auf 200 Seiten entwickeln wird. Das, glaube ich, ist nicht nur ein Schaden der Kunst, sondern auch zunehmend ein Schaden der Wissenschaften, denn auch die Wissenschaften sind in diesem Punkt vielleicht durchaus künstlerisch oder können es sein, dass sie eben etwas herausbekommen können, was sie im Vorhinein noch nicht prognostizieren konnten.
Ja, ich bin jetzt sehr dankbar für diese Äußerung nach diesem geradezu hymnischen Lob von deiner Seite. Ich fand, das Buch hatte auch was relativ, ich sag mal, Vergnatztes. Also man kann heutzutage nicht mehr, und dann kommt es mit diesen verschiedenen Filmen, das sind die ersten Seiten, diese und jene Filme könnte man heutzutage nicht mehr bringen. Ich habe mal das Programm meines Programmkinos bei mir gleich um die Ecke, das ist das Regenbogenkino in Berlin-Kreuzberg, da haben wir Temrock, 1000 Schönchen, Ich bin ein Elefant, Madame and the Best of Tex Avery. Von diesen Filmen sind etwa 3 in ihrem Buch. Wird gesagt, die kann man heute überhaupt nicht mehr bringen. Es muss so und so sein. Und der Kunstverein und so weiter. Also ich finde, sie konstruieren eine unglaubliche Zwanghaftigkeit sozialer Institutionen, die vielleicht ja in Österreich so sein könnte. Darüber müssen wir auch noch mal reden. Aber ja, ich finde, dass was sie öffnen, das verbauen sie dann auch wieder, weil da immer dieser bösartige Ton, nein, so und so soll es nicht und so weiter.
Also einen Punkt muss ich richtig stellen. Ich habe nicht gesagt, dass man diese Filme nicht mehr bringen könnte. Im Gegenteil, die werden natürlich gezeigt und sie werden auch besonders fasziniert betrachtet. Also wenn Sie Gelegenheit haben, The Graduate anzuschauen, ich glaube, es gibt wenig, was im Moment so faszinierend wirken kann wie Filme, die so Ende der 60er Jahre entstanden sind oder eben Thomas Crown ist nicht zu fassen oder sowas. Sie haben natürlich in einem recht, und ich glaube, das ist aber etwas, was für unsere Zeit typisch ist und jetzt nicht so sehr für meine Pathologie.
Ihre Privatpathologie.
Ja, oder meine, ich weiß nicht, schräge Stellung zur Zeitgenossenschaft. Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, und das ist wirklich etwas Neues, was wir heute vielleicht zum ersten Mal erleben, wer heute nicht ein bisschen nostalgisch ist, ist eindeutig reaktionär. Das war vor 15 Jahren anders. Also sozusagen in meiner Jugend habe ich mich gegen jeden gewehrt, der nostalgisch war, und war mir sicher, es kann sozusagen sich alles nur öffnen und alles kann nur besser werden. Aber ich kann mich erinnern, wie es in den 70er und 80er Jahren war, und ich glaube, es ist legitim, manchmal sich solche Standards in Erinnerung zu rufen, angesichts einer Gegenwart, die sozusagen so tut, als hätte sie alle Wünsche erfüllt.
Ja, das ist schon auch etwas, also gerade diese Eingangspassage des Buches hat bei mir durchaus Zustimmung hervorgerufen. Also ich wundere mich auch zum Beispiel darüber, dass es vor 30 Jahren eben ganz undenkbar war, dass wir hier hätten sitzen können, ohne zu rauchen. Jedes Seminar war natürlich ein Raucherclub. Leute wie Claudia Albert mussten damals eben leiden, haben das aber auch gerne getan.
Nein,
und heute ist das Wassertrinken zum Beispiel ganz unabdingbar. Die Leute sind alle kurz vorm Vertrocknen und es gibt keinen Raum mehr, den man quasi länger ohne irgendwie Wasserzufuhr irgendwie aushalten kann. Auch keinen Seminarraum zum Beispiel. Das ist eine ganz merkwürdige Wandlung. Und obwohl ich eindeutig Raucher lieber mag als Wassertrinker, kann ich jetzt auch die Gegenwart deswegen nicht verachten. Ich stehe da erstaunt vor so einem Wechsel. einen ziemlich radikalen Wechsel, weil da ändert sich sehr viel, die ganze Sinnlichkeit, die Kommunikation ist irgendwie ganz anders. Ja? Sie ist sicher auch irgendwie purifizierter, asexueller vielleicht. Ja? Aber ich will jetzt mal sagen, dagegen habe ich auch nichts. Ja? Also ich komme damit gut zurecht, warum auch immer. Was führt
Dr. Haus würde jetzt sagen, interessant. Ja.
Ich gebe mich gerne her und will jetzt auch gar nichts formulieren, was ich aus dem Abstand formuliere. Ich will gerade sagen, mir fällt es schwer, aus der Beschreibung in einen Abstand zu kommen. Also eine Sprache des Vergleiches da zu finden. Und vielleicht erzählst du mal, wie das ist mit dem Heiligen und der Profanierung, weil das ist ja so eine Brücke, die dir hilft, die Phänomene von früher mit jetzt zu vergleichen oder überhaupt eine Entwicklung zu beschreiben. Was ist Profanierung?
Genau. Ich muss da vielleicht einen Schritt zurückgehen und ausholen. Sozusagen der Leichtigkeit dieses Buches liegt die etwas längere und gedrungenere Forschungsarbeit des vorangegangenen Buches zugrunde, das den Titel trägt, Die Illusionen der Anderen. Und ich habe mich darin beschäftigt mit der Form, in der Einbildungen in Kulturen existieren können, gestützt auf die psychoanalytische Theorie eines französischen Theoretikers Octave Manoni, der in den 60er Jahren ein paar kurze, aber außerordentlich präzise Aufsätze zu diesem Thema geschrieben hat. Und mit Hilfe von Manoni und einigen anderen konnte ich ganz grob ein Bild gewinnen, das den meisten Erzählungen über die Geschichte als Aufklärungsprozess widerspricht. Die Idee, die Manoni entwickelt, ist die, es gibt Einbildungen, zu denen wir uns bekennen. Wir sagen, wir glauben an die menschliche Vernunft, an den Fortschritt. Es gibt auch welche oder gab welche, die gesagt haben, sie glauben an die Selbstregulierung der Finanzmärkte und so weiter. Also auch wenn man jetzt im Einzelfall nicht derselben Meinung sein kann, kann man jedenfalls sagen, diese Einbildungen haben Eigentümer. Da gab es Menschen, die haben gesagt, sie glauben daran. Die waren auch stolz, dass sie an so etwas Großartiges glauben. Unterschieden davon ist aber ein anderer Typ von Einbildung, den wir zum Beispiel antreffen, wenn wir im Kaffeehaus sitzen und auf eine Freundin warten und dann kommt die Freundin, begrüßt uns hastig und sagt als erstes, entschuldige, bevor wir zu reden anfangen, kann ich kurz deine Zeitung haben, ich muss jetzt schnell mein Horoskop lesen. Und sozusagen, sie sagt vielleicht auch noch dazu, es ist ganz blöd, aber ich muss jetzt schnell mein Horoskop lesen. Das heißt, in dieser Formulierung verrät sich etwas, nämlich sie hat keine Achtung vor der Einbildung, die aber dennoch einen großen Zwang auf sie ausübt. Das muss wieder sofort sein, ganz ähnlich wie beim Live-Fernsehen von Skiübertragungen oder Fußballspielen. Man muss das anschauen, obwohl man durchaus weiß, dass das ganz unsinnig ist. Wenn wir das einmal vorläufig, und ich kann auch noch erklären, warum, als Einbildung betrachten, dann ist sie jedenfalls ganz verschieden von der ersten Art von Einbildung. Hier haben wir es zu tun mit einer Einbildung ohne Eigentümer. Oder jedenfalls sind die Leute, die ihnen unterworfen sind, nicht die Eigentümer dieser Einbildung, weil die sagen ja, das ist ganz blöd. Ne? Wir haben also zwei Arten von Einbildungen vor uns. Einbildungen mit Eigentümern und Einbildungen ohne Eigentümer. Auch in der Wirkungsweise sind sie unterschieden, denn die Einbildungen mit Eigentümer, die erzeugen meistens sowas wie Selbstachtung. Die Menschen sind stolz, dass sie sowas Großes vor Augen haben und selbst sozusagen sich durch Glauben und Identifizierung mit der Illusion in Beziehung setzen konnten zu sowas Großem. Die anderen Einbildungen sind eher was Kleines, die sind ganz blöd und kindisch. Man glaubt nicht an das Horoskop, man glaubt nicht daran, dass Fußballresultate wichtig sind. Dennoch muss man sofort nachschauen in der Zeitung oder im Internet. Diese Einbildungen aber erzeugen nicht Selbstachtung, sondern Freude oder Lust. Also wir haben es mit zwei verschiedenen Typen zu tun. Und nun ist die grandiose Idee, die Manoni in einem Halbsatz entwickelt, die, dass man wahrscheinlich in der Geschichte zwei Arten des Verhältnisses dieser Einbildungen vorfindet. Entweder man hat nur Einbildungen ohne Eigentümer. Das ist wahrscheinlich typisch für so Gesellschaften, die sie Freud in Totem und Tabu vor Augen hat, Stammeskulturen, wo es sehr stark auf den Augenschein ankommt. Man hätte glauben können, jemand wollte den Häuptling beleidigen. Das sind Gesellschaften, in denen das Prinzip Einbildung ohne Eigentümer ist. Unsere Gesellschaft ist eine, in der beide Typen vorhanden sind, aber in einem bestimmten Kräfteverhältnis, nämlich die Einbildungen mit Eigentümer dominieren über die Einbildungen ohne Eigentümer. Und das, was sich in der Geschichte meistens als Aufklärungsprozess ausgibt, ist in Wirklichkeit eigentlich ein Aneignungsprozess von Einbildung. Wir gehen zunehmend über von Einbildungen ohne Eigentümer zu Einbildungen mit Eigentümern. Das kann man auf vielen Ebenen verfolgen, also zum Beispiel auf der Ebene der Geschichte der Religionen. Früher haben die Menschen Religion eher als Theater betrieben, offenbar. Also wenn man so sich anschaut, was Blaise Pascal seinen Gläubigen rät, die sollen so tun, als ob, die sollen so machen wie alle, die sollen am Sonntag in die Kirche gehen, niederknien und so weiter, das ist schon in Ordnung und das wird ihnen dann helfen. Das würde heute, glaube ich, kein christlicher Verantwortlicher seinen Schäfchen raten. Das Christentum hat seither einen sehr starken Prozess der Internalisierung durchgemacht. Es ist nicht wichtig, ob wir in die Kirche gehen, aber innen glauben wir. Wir sind vielleicht gar nicht Mitglied bei einem Religionsverein, aber unseren lieben Gott lassen wir uns trotzdem nicht nehmen. Also wir sind eher sowas. Oder wir stellen uns unsere ganz persönliche Religion zusammen, was natürlich auch Einbildung mit Eigentümer ist. Und das heißt, und das ist sozusagen die wichtige Konsequenz, die ich damals gezogen habe aus dem Gedanken von Manoni, das, was sich in der Geschichte ausgibt als Überwindung von Einbildung, ist in Wirklichkeit ihre Aneignung. Wir schütteln bestimmte Äußerlichkeiten ab, aber nicht, weil wir klüger geworden sind, sondern weil wir die Einbildungen verinnerlichen. Also wir machen keine Rituale mehr, wir machen keine religiösen Rituale mehr, wir machen aber vielleicht auch keine alltagskulturellen Rituale mehr wie Tabakkultur. Das wird uns zunehmend suspekt. Das reduzieren wir alles. Was sich als Aufklärungsprozess ausgibt, ist in Wirklichkeit eigentlich ein asketischer Verinnerlichungsprozess. Ich konnte das an etwas noch beobachten, was für mich quasi so eine Art Schulbeispiel fast geworden ist, da ich eben gespalten lebe zwischen Wien und Linz, also einer Stadt, die sich für das Zentrum der Welt hält und einer anderen Stadt, die sich weniger für das Zentrum der Welt hält, konnte ich sozusagen beobachten, dass da sehr unterschiedliche Formen des Umgangs mit dem Karneval herrschen. Sie haben da in Deutschland noch ganz andere Institutionen, das kann ich jetzt nicht vergleichen, aber in Österreich ist das etwa so, also in Wien würden die Leute sagen, wir sind ja nicht blöd, dass wir da uns Pappnasen aufsetzen oder uns da als Seeräuber kostümieren, das ist ja völlig lächerlich, das machen wir nicht, wir sind vernünftige Menschen und urban und zivilisiert. In Linz sagen die Leute natürlich auch, wir sind vernünftige Menschen, aber gerade deshalb ist das ja lustig, wenn wir als Seeräuber oder Mr. Spock oder sowas daherkommen. Und deshalb haben sie also am Faschingsdienstag ein geschlossenes Stadtbild, wo ihnen also eine Nixe beim Fleischhauer begegnet und die Gesellschaft einer Fernsehshow in einem Restaurant und im Kaffeehaus kommt eine ganze Ballonfliegermannschaft samt Heißluftballon bei der Tür herein. Das ist wirklich großartig. Und der philosophische Punkt an der Geschichte ist, dass das Durchschauen der Einbildung als Einbildung zu zwei sehr unterschiedlichen Konsequenzen führen kann. Entweder sie durchschauen die Einbildung, erkennen, dass das eine Illusion ist, finden es ganz blöd, machen es aber trotzdem, weil es eben dadurch, dass es ganz blöd ist, auch sehr lustig ist. Einbildung ohne Eigentümer. Oder sie durchschauen die Illusion, sagen, na, ich bin nicht so blöd, die anderen sind wahrscheinlich so blöd. Sie versagen sich die Illusion, das führt zur Abstinenz und zur Selbstachtung, Einbildung mit Eigentümer, aber natürlich auch zu einer lustfeindlichen Askese, die noch dazu auch insofern nicht gescheiter ist als die andere Form, als sie sich über die andere und über sich selber täuscht. Sie hält die andere für dumm und sich selbst für gescheiter geworden. Und das ist ein schwerer Irrtum. In Wirklichkeit ist sie nur spaßfeindlicher geworden.
Ja, wir danken allen Österreichern. Was täten wir ohne Sie? Also das ist ein Satz, den ich schon oft gesagt habe. Und ich glaube, kein Mensch in Deutschland kann solche Sätze von sich geben. Jetzt aber trotzdem, vielleicht gehen ja die, die das alles in Wien ganz blöd finden, dann auf den Opernball, der ja nicht minder blöd ist. Aber dann finden sie sich doch besser. Also was mich stört an Ihren Sätzen, die sind immer sehr absolut. Während Sie sich gleichzeitig auf sehr kleine Populationen beziehen, ich fordere jetzt nicht, dass Sie Statistiken führen, obwohl es auch interessant wäre, aber mir scheint, dass Sie immer sehr groß ansetzen und dann sind Ihre Beispiele aus Wien oder aus Linz. So, jetzt kommt die blöde deutsche Arroganz. Naja, was soll uns das?
Ja, ich bemerke manchmal hier einen regionalen Unterschied, der den Umgang mit Beispielen betrifft. Also ich glaube, in Deutschland gibt es eine Kultur des Beispiels, die gern sozusagen das Beispiel im gesicherten Binnenland des Gedankens verortet. Ja, und dann möglichst viele Beispiele, dann hat man das Gefühl, der Gedanke hat ein relativ großes Territorium, das von so vielen Beispielen bewohnt wird.
Gibt es hier Österreicher?
Und das, was mich in der Philosophie interessiert hat, ist eine andere Tradition des Umgangs mit dem Beispiel. Das finden Sie in der Antike, etwa in der Tradition der pyrrhonischen Skepsis, wo es diese skeptischen Tropen gab, wo diese Beispiele sozusagen als einzelne bittere Pillen verabreicht wurden, um Menschen aus ihren schädlichen Einbildungen herauszureißen. Oder Sie finden das auch zum Beispiel bei Ludwig Wittgenstein, der sagt, wenn der andere in einem Bild gefangen ist, dann muss ich ihm ein anderes Bild vor Augen stellen, um ihm zu ermöglichen, die Gefangenschaft in diesem Bild zu verlassen. Und in der Gegenwart ist meines Erachtens der Philosoph Slavoj Žižek ein Meister dieses Umgangs mit Beispielen. Er wird da auch sehr oft missverstanden, weil man da auch immer sofort sagt, na und wo sind die anderen Beispiele und ist das repräsentativ und so. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Žižek sagt zu Recht, one example is enough. Ja, er braucht sozusagen das Beispiel als Demarkationslinie. Das Beispiel ist sowas wie ein Leuchtturm, der die Grenze von Wasser und Land oder sozusagen eine signifikante Grenze des Gedankens anzeigt oder ein Schibolet, ja, wie Freud sagt. Also das Beispiel zeigt an, dass irgendwo ein signifikanter Unterschied ist, über den es nachzudenken lohnt. Das Beispiel sitzt nicht im Zentrum, sondern an der Grenze des Gedankens und es ist das, was den Gedanken vielleicht allererst eröffnet und denkbar macht.
Und das bedeutet jetzt, dieses Buch führt eine philosophiekritische, insofern auch selbstkritische Überlegung durch. Denn die sich ermächtigen, die sich sozusagen in der Illusion festigen, klüger zu sein als die anderen, was haben die verloren? Haben die was? Die haben nichts gewonnen? Die haben den Begriff der reinen Vernunft vielleicht gewonnen oder irgendetwas Vernünftiges? Also es gibt mehrere Passagen dazu, es heißt ja auch im Untertitel, geht es über die Vernunft. Und da gibt es eine Seite, wo eben steht, dass es sehr unvernünftig ist, diese üblichen Spiele. Aber das ist ja etwas eigentlich sehr Dramatisches. Für wen eigentlich? Wer sind deine Gegner? Oder wer sind die Leute, mit denen du besser nicht genannt werden möchtest oder verwechselt werden möchtest?
Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass der entscheidende Punkt und die Stoßrichtung des Buches ist. Ich glaube, da wir sehr oft dazu neigen, Verinnerlichungsprozesse als Aufklärungsprozesse zu missverstehen, täuschen wir uns selbst, wir geben Lust auf und wiegen uns in der Illusion, gescheiter geworden zu sein. In Wirklichkeit haben wir die Illusionen nur stärker angeeignet, wir wollten stärker an sie glauben. Und diese Lustfeindlichkeit ist meines Erachtens immer ein Anzeichen für eine reaktionäre Grundstimmung oder für eine gefährliche Grundstimmung, in der Leute dazu tendieren, ihren Anteil an der Beute der gesellschaftlichen Kämpfe von sich aus aufzugeben. Wenn es gelingt, Leute lustfeindlich zu stimmen, dann passiert das, was in Österreich sozusagen im Zuge dieser ersten Kürzungen im Sozialbereich passiert ist, was in allen Ländern in den 90er Jahren in Europa gleichermaßen stattgefunden hat, dann kann eine Tageszeitung zum Beispiel begeistert schreiben, alle Österreicher wollen sparen. Das ist genau sozusagen diese reaktionäre Grundstimmung, die entsteht, wenn Leute sich sozusagen plötzlich vernünftig fühlen wollten. Die Österreicher haben eingesehen, so kann es nicht weitergehen. Das ist unmöglich, dass wir womöglich Stipendien kriegen oder eine Altersvorsorge. Wo soll das hinführen? Und wenn man sich so vernünftig fühlen will, dann ist man sehr verzichtsbereit. Und das wäre sozusagen einer der ersten Antwortpunkte auf deine Frage. Ich glaube, diese Verzichtsbereitschaft in westlichen Gesellschaften, die muss man wirklich attackieren. Also ohne jetzt auf dem Beispiel des Rauchens herumreiten zu wollen, aber ich würde doch sagen, es ist doch wirklich erstaunlich, nicht? Das sind Regierungen, die sind nicht in der Lage zu verhindern, dass Menschen obdachlos werden, dass die alle in Massen ihre Häuser verlieren und auf der Straße stehen, und diese selben Regierungen verbieten dann noch diesen auf der Straße stehenden Menschen das Rauchen. Die dürfen nicht länger als 10 Sekunden vor einer Auslage stehen mit einer Zigarette zum Beispiel, weil da könnten andere kommen, die wollen auch in die Auslage schauen und dann müssen die da quasi mitrauchen und so. Also dass das möglich ist, ja, und dass Menschen nicht sagen, passt mal auf, also wenn ihr uns jetzt auch noch das Rauchen verbietet, dann brennen morgen nicht nur unsere Zigaretten, sondern auch noch eure Autos möglicherweise. Also, ja, dass das nicht mal Empörung hervorruft, ja, das zeugt auch von einem sehr geschwundenen politischen Bewusstsein und von einer Vernunft, die sich durchaus damit zufrieden gibt, nicht über alles nachzudenken. Er sagt, ja, Rauchen stimmt, wahrscheinlich hat man früher geglaubt, dass das gesund ist, wahrscheinlich sind wir jetzt gescheiter, wir haben erkannt, dass das ungesund ist, deswegen machen wir es nicht mehr. Ne? So haben Europäer auch lange über Magie nachgedacht. Ja. Die haben auch gesagt, wir glauben ja nicht an Magie, deswegen machen wir keine. Die anderen glauben wahrscheinlich an Magie, deswegen machen die welche. Ne. Beides falsch, ja. Wie Ludwig Wittgenstein präzise gezeigt hat. Und genau da, glaube ich, muss man versuchen, diese Täuschung, die durch unsere Neigung zur Selbstachtung hervorgerufen wird, zu durchbrechen und zu zeigen, dass wir hier eigentlich verzichtsbereit werden und dass eine Vernunft, die sich klein gibt und mal lieber im Detail vernünftig ist, lieber mal nicht rauchen, ist wenigstens gesund, dass so eine Vernunft die äußerste Form von Unvernunft ist. Man muss zuerst nachdenken, über was man als erstes nachdenken muss, bevor man an irgendein Detail sich heftet und dort leidenschaftlich scheinbar vernünftig ist.
Ja, also da fallen einem viele Assoziationen ein, nochmal ausgehend von der Beobachtung, die du schilderst, dass also die Forderung danach, dass Schwule heiraten sollen oder das Erreichen sozusagen, eigentlich, sagst du, nochmal einen stärkeren Konformismus produziert und Nonkonformismus nochmal stärker abwehrt. Also wir haben uns daran gewöhnt, bestimmte Dinge der Vereinheitlichung als Aufklärung, als Fortschritt zu bezeichnen, die eigentlich vielleicht nur gar nicht richtig bedacht sind. Das ist das eine. Also wir haben vielleicht zu kantisch formal auf bestimmte gedankliche Operationen und ihre Umsetzung in der Wirklichkeit gesetzt und sollten vielleicht eher mit Hegel, sicher auch noch mit anderen Leuten, einen umfassenden Sittlichkeitsbegriff entwickeln, der vielleicht eher irgendwie griechisch ist. Da könnte man dann auch den Foucault noch heranziehen. Du weigerst dich ja beharrlich, sozusagen solche Autoritäten, die es für andere sind, vielleicht nicht für dich, heranzuziehen und uns sozusagen im theoretischen Feld ein bisschen eine Sicherheit zu geben. Ja? So du arbeitest sehr theoretisch, sehr philosophisch, aber eben gar nicht mal kanonisch. Das ist auch über den Kanon geht es ja dann auch viel. Also da wird viel von der Postmoderne geredet, ein Gespenst, das ich für meinen Teil lange bekämpft habe. Also nicht, dass ich nicht glaube, dass man da mit Sinn von reden kann, aber ich habe das nicht gesehen, wie das irgendwie einheitlich möglich ist, und habe in der Verdächtigung der Postmoderne immer auch nur so eine Art Spiegelbildeffekt gesehen. Aber gibt es Anschlüsse sozusagen? Kommst du irgendwo her? Also meine, abgesehen von der Psychoanalyse, die ja nun eigentlich auch für meinen Teil erledigt ist, ja, von Catherine Deleuze, jedenfalls mit einem schweren Verdacht einer gewissen Mechanik, einer gewissen Entlarvungstechnik belegt. Das bekümmert dich eigentlich nicht. Du gehst durch die Welt und sagst, ja, da gibt es A, da gibt es B, beides falsch. Ja. Und was ist denn nun richtig?
Ja, ich habe natürlich ein Handbesteck, mit dem ich immer arbeite. Wobei mir eines wichtig scheint in der Philosophie. Ich glaube, wichtig ist es, die Begriffe zum Arbeiten zu bringen und nicht so sehr sich in den etwas ausgefahrenen Fahrrinnen bestimmter Philosophien zu bewegen und ihre Wortlaute zu wiederholen. Also meines Erachtens sind in dieser Branche zu viele Papageien unterwegs, die philosophische Jargons nachplappern. Und ich glaube, Philosophie erkennt man eher daran, dass mit etwas gearbeitet wird. Und wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, da ist jetzt, so wie in meinem Fall, vielleicht Althusser angewendet worden oder vielleicht Lacan oder Manoni oder Wilhelm Reich, der, wie übrigens Deleuze und Guattari zu Recht erkannt haben, keineswegs so schlecht ist, wie Foucault geglaubt hat.
Okay.
Also soweit vielleicht die Patenschaft.
Also so langsam nähert sich Ihr Text Thomas Bernhardt an, mindestens. Und ich frage Sie auch aus dem Grunde, warum haben Sie dieses Buch so unglaublich strikt strukturiert? Also das gibt ja Oberkapitel und Unterkapitel und Zitate. Und manchmal gibt es auch Thesen, die mich fast an die Mao-Bibel erinnern. Also es gibt einen Artikel, der hat 5 verschiedene Thesen. Wäre nicht eigentlich der Essay oder womöglich sogar die Literatur Ihr Genre?
Ja, das ist eine gute Frage, über die ich im Moment auch stark nachdenke. Also ich glaube, das ist auch etwas, was Deleuze meines Erachtens zu Recht in Erinnerung gerufen hat, dass die Philosophie aus einer Vielzahl von Sprachspielen bestanden hat, immer. Ja, aus dem Dialog, aus dem Aphorismus, aus der Erzählung, aus der Parabel und so weiter. Vielleicht sogar aus der Performance, ja, wenn man an die Kyniker denkt, Diogenes mit seinem Fass oder Krates und Hipparchia mit ihren Straßenperformances. Also es gab sehr viele verschiedene Existenzformen von Philosophie und es ist bezeichnend, dass es in der Branche eine Tendenz zur Verengung auf einen ganz bestimmten akademischen Typ der Darstellung gibt, der die Philosophie manchmal auch ihrer möglichen Waffen oder ihrer Wirksamkeit vielleicht beraubt. Also eben noch einmal könnte man hier, glaube ich, an Wittgensteins Satz über das Bild denken, ne, dass manchmal ein Bild notwendig ist, um jemanden aus seinen Einbildungen herauszureißen. Und in dem Sinn kann ich dem gut folgen, was Sie sagen. Also in dem Sinn möchte ich auch versuchen, sozusagen eine mit starken Bildern operierende Philosophie zu entwickeln und eine Darstellungsweise, die nicht nur sozusagen innerhalb des akademischen Feldes Respekt erweckt, sondern die auch geeignet ist, außerhalb dieses Feldes Wirkungen zu erzeugen. Ich möchte aber nicht dabei sozusagen eine Entscheidung treffen, die bedeutet, naja, jetzt gebe ich die Wahrheitsansprüche auf und werde dafür unterhaltsam. Das ist, glaube ich, noch einmal eine der Täuschungen und eine der asketischen Ideologien, die in unserer Zeit sehr verbreitet sind. Ich glaube, es ist kein Beweis gegen einen Gedanken, wenn er amüsant ist. Also das Gegenteil ist das Gefährliche. Wenn wir immer Angst haben, verführt zu werden von Gedanken, die vielleicht auch lustig sind, dann werden wir von etwas ganz anderem noch viel stärker verführt, nämlich von der Illusion, dass die Wahrheit traurig ist. Und dann glauben wir alles gerne und sofort und halten alles für wahr, was langweilig oder traurig daherkommt. Und das ist eine finstere Leidenschaft.
Ja, vielleicht mal ein ganz praktisches Beispiel. Das fand ich wirklich lustig und traurig zugleich. So müssen viele Intellektuelle in Bibliotheken zum Beispiel hunderte Seiten aus Büchern fotokopieren, auch wenn sie durchaus ahnen, dass sie die Kopien niemals lesen werden. Dennoch gehen sie sehr zufrieden mit ihrer Beute nach Hause und können ihre massive Zufriedenheit kaum ausreichend erklären. Sie ahnen meist nicht, dass der Fotokopierapparat ihnen als, und das jetzt Zitat, interpassives Medium gedient hat. Das müssen Sie nochmal erklären, was das ist mit dem
Ja, die Interpassivität ist eine alte Entdeckung, die fast in meine Jugend fällt, in den 90er Jahren. Sozusagen auch wieder ursprünglich aus einer strategischen Notwendigkeit entstanden. Linz war Anfang der 90er Jahre sozusagen eine der Hauptstädte Europas, wenn nicht der Welt, wo elektronische und interaktive Kunst sozusagen gefeiert wurde. Also Linz mit dem Ars Electronica Center, Rotterdam mit dem V2, das waren so damals die Zentren der elektronischen Kunst in Europa. Und das hat insbesondere eben an diesen Orten die Folge gehabt, dass alle Kunstschaffenden, auch die Skulptur gemacht haben oder Malerei oder Rauminstallation, plötzlich angefangen haben zu überlegen, ob ihre Arbeiten nicht auch irgendwie interaktiv sein müssten und ob die dann nicht besser wären. Und also es gab so einen massiven Diskurs über Interaktivität, dass alle andere Kunst plötzlich versucht hat, erstens ihre eigenen Erfolge in dieser Sprache zu formulieren und zweitens auch das, was sie tut, tatsächlich in diese Richtung zu entwickeln. Und das sind immer gefährliche Momente in der Kunst, die sind zeitweise phasenweise produktiv, weil das eine bestimmte Euphorie erzeugt und dann rennt die ganze Meute plötzlich begeistert in eine Richtung und da kommt schon auch immer irgendwas raus. Aber nach kurzer Zeit entsteht da eine bestimmte Gefahr, denn so eine Sprache, in der Kunstschaffende dann die Erfolge ihrer eigenen Kunst beschreiben, bringt mit sich, dass man unter Umständen übersieht, was tatsächlich die Pointe der eigenen Arbeit war. Und dann, wenn das passiert, wenn man sozusagen die Erfolge der eigenen Arbeit in einer falschen Sprache beschreibt und sich täuscht, dann wird man wahrscheinlich die nächste Arbeit genau um die verkannte Dimension ärmer gestalten. Und damals, in dieser Zeit, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich glaubte, dass die Kunst über etwas ganz anderes nachdenkt, also über die Beteiligung der Betrachter, die ja auch keineswegs so großartig ist, wie sie immer dargestellt wurde. Die ist ja oft sehr, sehr trivial. Sie kommen halt rein und dann schnurrt der Motor ein bisschen anders, als er vorher geschnurrt hat. Das ist alles andere als eine kreative Offenbarung, wo sie jetzt endlich mal ihren ganzen Einfallsreichtum zur Geltung bringen können.
Wir haben auch ein Publikumsmikrofon, oder?
Genau. Es gab damals eine Kunst Mitte der 90er Jahre, an die sich auch vielleicht Ältere noch erinnern können, die sogenannte Dienstleistungskunst. Ich glaube, auch in Leipzig hier haben Sie vielleicht noch bestimmte Ausläufer im Kunstverein erleben können. Eine Kunst, die eine Anordnung hatte wie ein Amt etwa. Also da sind Sie reingekommen in den Kunstraum und da saßen Kunstschaffende hinter Pulten. Es gab nichts zu sehen, kein buntes Zeug, kein Video, nichts, sondern da waren nur auf den Tischen Formulare ausgebreitet und um ein Kunstwerk in Gang zu bringen, mussten Sie also mit irgendjemandem dort Kontakt aufnehmen, sich an einen dieser Tische setzen und ein Formular ausfüllen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie eine bestimmte Dienstleistung erhalten von den Künstlerinnen und Künstlern. Und die Dienstleistung, die sah zum Beispiel so aus. Also Sie haben morgen ein Rendezvous in einem bestimmten Café in dieser Stadt um 17 Uhr. Wenn Sie wollen, geht die Künstlerin an ihrer Stelle hin. Wen treffen Sie da? A, Geschäftsbekanntschaft, B, Freund, C, geliebte Person. Wie soll die Künstlerin mit der Person sprechen? A, sachlich, B, freundlich, C, zärtlich. Und wenn Sie das alles ausgefüllt haben, sozusagen hat die Künstlerin das für Sie gemacht. Natürlich können Sie das jetzt wieder in der geborgten Sprache der Interaktivität beschreiben. Sie können sagen, endlich kein werkorientiertes Kunstwerk, da ist nicht schon irgendwas fertig und da kann man dann nur noch staunen, nein, sondern da kann man hinzukommen als Betrachter, kann was ankreuzen, kreativer Input.
Ja. Wir machen ja sowas sonst nie.
Eben, ja, nie genau. Ja, also das sind die Betrachter endlich sozusagen politisch enthemmt und künstlerisch entfesselt und können da was machen und mitgestalten und erst durch dieses Mitgestalten kommt das Kunstwerk zustande. Natürlich kann man das so beschreiben. Mir schien aber damals, dass die Pointe dieser Arbeiten ganz woanders liegt. Nämlich das, was die Künstlerin hier, in diesem Fall war das Ruth Kaserer, ähnliche Arbeiten gab es etwa auch von Astrid Benzer oder in Berlin von Ronald Eckelt oder später in Österreich von Martin Kerschbaumsteiner. Das waren Arbeiten, die eine ganz bestimmte Denkrichtung verfolgt haben, nämlich ob wir nicht manchmal tatsächlich durchaus gewillt sind, unsere Genüsse abzugeben. Gemeinhin nehmen wir ja an, wir wollen Arbeit delegieren, also wir zahlen Geld, damit jemand unsere Fenster putzt oder unser Auto repariert, aber ins Kaffeehaus gehen wir währenddessen lieber selber. Diese Künstler haben die umgekehrte Frage gestellt. Könnte es nicht sein, dass wir vielleicht manchmal lieber hätten, dass die Künstlerin ins Kaffeehaus für uns geht und wir können dann vielleicht Fenster putzen, Auto reparieren oder so irgendwas machen? Vielleicht haben wir zu unseren Genüssen gar nicht so ein unproblematisches Verhältnis, wie wir meistens glauben. Vielleicht könnte es sein, dass wir manchmal wollen beim Genießen delegiert, beim Genießen durch einen Stellvertreter vertreten zu sein, uns das Genießen delegieren zu können. Das war, um das zurückzuführen, warum das Interpassivität dann hieß, eine Überlegung, die dann auch auf die Kunst sozusagen zurückgewirkt hat. Ich habe dann als Gedankenexperiment die Frage gestellt, ob das nicht auch beim Kunstgenuss so sein könnte. Das würde bedeuten, dass wir sozusagen gerne hätten, dass das Kunstwerk auch schon etwas beinhaltet, was unseren Genuss erspart. Und dann hätten wir ein Kunstwerk, das das genaue Gegenteil der Interaktivität darstellen würde. In der Interaktivität haben Sie ein Kunstwerk, das noch unvollendet ist. Ein Teil der kreativen Arbeit wird vom Kunstwerk zu den Betrachtenden verlagert. Die Aktivität wandert zu den Betrachtenden. Dieser Transfer heißt Interaktivität. Hier war plötzlich die Idee eines Gegentransfers aufgeblitzt. Könnte es nicht sein, dass die Betrachtung, der Genuss von den Betrachtenden an das Kunstwerk delegiert wird? Das Kunstwerk enthält schon den ganzen Genuss und die ganze Betrachtung in sich und signalisiert den Betrachtenden, ich habe mich schon gesehen, ich habe mich schon genossen, ihr könnt nach Hause gehen und eure Fenster putzen oder eure Autos reparieren, ich bin schon fertig. Und das hat dann plötzlich sozusagen eingehakt bei einem Beispiel, das der Philosoph Slavoj Žižek damals in einem anderen Zusammenhang in die Debatte gebracht hatte, nämlich beim Dosengelächter der Fernsehkomödien. Und Žižek hatte das genau so beschrieben, er hatte gesagt, ich komme da nach Hause, bin viel zu müde, um mir anzuschauen, was da eigentlich genau geredet wird und was da komisch sein soll. Aber ich drehe das trotzdem gern auf und das ist komisch und lacht über sich selber. Und nach einer halben Stunde habe ich das Gefühl, ich habe mich bestens amüsiert in der Passivität.
Also die... Das war jetzt eine sehr schöne Analyse eines bestimmten Missverständnisses über Kunst, vielleicht auch darüber, dass man über der Form den Inhalt verliert, die eigentliche Ansprache verkennt in dem sogenannten Interaktiven. Da könnte man jetzt schöne Assoziationen anschließen, unsere Besessenheit von mit Web 2.0, ja, und so weiter. Ich stehle meine Zeit, solange du meine Zeit stiehlst und so weiter. Wir beide verdammen uns, eine gewisse Zeit lang gar nichts hervorzubringen, außer uns gegenseitig Mitteilungen zu schicken und so weiter. Es gibt, glaube ich, viele Felder, auf denen man dieses scheinbar Partizipative sehr deutlich anders sehen kann. Ja? Und eine ganze Reihe von Phänomenen scheinen dich auch so zu fesseln, dass du da länger bleiben möchtest und sie beschreiben willst. Also mir ist jetzt die ganze Zeit schon ein Bild durch den Kopf gegangen. Ich werde es jetzt einfach mal los. Ja? Es gibt im Gladiatorenkampf, ich kenne das aber auch nur aus Filmen, da gibt es ja immer so ungleiche Paare und da gibt es den einen, glaube ich, mit dem Speer und der ihm gegenübertritt, der hat ein Netz. Ja, jedenfalls gibt es so einen Gegensatz und wenn es ihn nicht gibt, dann habe ich ihn jetzt erfunden. Und dann wären die klassischen Philosophen, die mit dem Speer operieren und sozusagen unidirektional vorgehen und die Sache sozusagen auf ihrem Wege auch aufspießen wollen. Sozusagen in dem Moment, in dem man etwas erledigt hat, in diesem doppelten Sinne, hat man eben auch dafür gesorgt, dass das, was man erledigt hat, genau dort liegt, wo man es auch nur erledigen kann, nämlich auf dem eigenen Wege. Während der andere, der die Dinge fesselt, der hat sozusagen der entwickelt ein völlig anderes Verhältnis zu diesem Gegenstand. Der hat sich auch dessen bemächtigt. Er hat es gefesselt. Das heißt, es ist irgendwie noch da. Es bewegt sich vielleicht noch, versucht zu strampeln oder so weiter. Und die eigene Aktivität ist zu einem guten Teil darauf sozusagen konzentriert, auch dieses Netz festzuhalten. Das heißt, man hat sich selber auch dann damit an das Gefesselte gefesselt. Ja? Und muss eventuell auch dessen Bewegung sozusagen unfreiwillig mitvollziehen. So diese Art von mitlaufender Philosophie, sozusagen eine Philosophie, die an ihren Gegenständen vielleicht genau das findet, du hast es ja mit dem Beispiel gesagt, was über das, was man bisher gedacht hat, hinausführt, also eine Erfahrungserweiterung, ein Widerfahrnis, ein ästhetisches Erlebnis in diesem einstmals ernst gemeinten Sinne, meinetwegen bei Adorno. Keine Autorität, die bei dir irgendwie vorkommt, aber vielleicht eine, die im Hintergrund steht. Also diese Ernsthaftigkeit, die gleichzeitig mit diesem Arbeiten verbunden ist, die niemals sagt, ich habe etwas erledigt, ich habe etwas begriffen, sondern die begreifen immer als wie dieses Netz zusammenhalten, sozusagen als eine fesselnde und sich selber fesselnde Aktivität begreift. Also ich würde das so zusammenfassen und würde dann eben auch für mich erklären, warum dieses Buch so fulminant ist und warum es auf der anderen Seite eben und warum es gleichzeitig etwas tut, was mir ansonsten völlig unerträglich ist, nämlich dauernd von heute und wir und unserer Zeit und so weiter zu sprechen, was ich bei Soziologen immer genau, ich weiß nicht, 10 Minuten lang interessant finde und dann fallen mir sofort 1000 Gegenbeispiele ein. Und das funktioniert bei deinem Buch nicht, weil es sozusagen philosophisch gehalten wird durch etwas, was ja, dann das Denken ausmacht. Ja. Also ich glaube schon, dass die philosophische Qualität dieses Buches einem über diese Beispiele hinweg hilft, ja, die nicht in jedem Falle einen genauso fesseln wie dich, aber die auf alle Fälle in so einer Art bezwingenden Qualität dargestellt werden. Ja, das würde mich eben veranlassen, dazu zu sagen, ich muss das Buch vielleicht tatsächlich noch mal ein drittes Mal lesen. Das erste Mal habe ich es vor einem Jahr gelesen und da fand ich es vor dem Hintergrund anderer Bücher schon mal sehr außergewöhnlich. Jetzt habe ich es versucht, für heute noch mal zu lesen und bin schon gescheitert an der schieren Komplexität, denn das muss man noch mal sagen, das Buch ist unterhaltsam in seiner Vielfalt, ja, auch es ist auch ein Bereich von Welt da gegenwärtig, den man in vielen anderen Büchern lange suchen muss. Und gleichzeitig ist es ein Buch, was unzufrieden macht oder offen lässt, was einen nicht beruhigt entlässt, was ich eine gute philosophische Qualität finde. Ja. Ich sage das oft und alle lachen darüber, dass eine gute Frage besser ist als irgendwie eine Antwort. Also diese skeptische Qualität, ja, die finde ich da auch sehr gut durchgeführt. Jetzt habe ich aber aus Versehen irgendwie so eine Art Schlusswort gesprochen. Wir wollen doch das nicht dabei belassen, sondern nochmal anbieten, was Claudia Albert schon gesagt hat. Wir haben ein Saalmikrofon und da ich weiß, es gibt Leser und Bewunderer im Saal, könnten vielleicht die anderen das Mikrofon ergreifen.
Bis dahin kann ich schon mal sagen, dass diese Rezeption sich ja durchaus in einem schönen Verlagserfolg niedergeschlagen hat. Also eine Erstauflage Oktober 2008 und eine Zweitauflage Januar 2009. Da kann man schon neidisch werden.
Gibt es jemanden?
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, Sie haben eben noch mal so eine Art Plädoyer dafür gehalten, dass man die Lust quasi verteidigen muss, entgegen diesem Purismus. Und all dem, jetzt gibt es in Ihrem Buch aber auch ein Beispiel, wo Sie versuchen zu erklären, warum sich Fußballfans gegenseitig auf die Fresse hauen. Mhm. Und das machen die ja deswegen, weil die unglaubliche Lust dabei empfinden. Mhm. Aber wie ordnet sich jetzt dieses Beispiel vor dem Hintergrund ein, dass wir doch eigentlich diesen Purismus des, nee, lassen wir lieber nicht auf die Fresse hauen, sondern einfach die Niederlage hinnehmen. Also wie verhält sich das dazu? Also das konnte ich für mich jetzt noch nicht so ganz in diesen Lobrede auf die Lust einordnen, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie als Fan der einen Mannschaft von den Fans der anderen auf die Schnauze bekomme, dann habe ich Schwierigkeiten, diese Lust irgendwie weiter verteidigen zu wollen.
Ja, das ist mir absolut nachvollziehbar. Wobei Sie vielleicht bedenken müssen, dass die, die einander auf die Schnauze hauen, einander noch gegenseitig mit dem Handy vorher anrufen, damit sie sich ja auf einem polizeiungestörten Platz treffen können, wo sie sich dann auf die Schnauze hauen können. Also das sind auch sehr verabredete Überschreitungsriten zwischen diesen Gruppen. Sozusagen, was eher nur unangenehm ist, wenn man sozusagen unbeabsichtigt da hineingerät, aber das ist bei jeder anderen Fete genauso eigentlich. Ne? Aber ich glaube, Sie berühren einen Punkt, der mich auch wirklich beschäftigt hat und der wieder vielleicht symptomatisch ist für die Gegenwartskultur. Nicht? Denn man kann natürlich nicht ganz einfach sagen, dass die Gegenwartskultur nur asketisch ist. Das stimmt für große Teile, ja, und über viele Dinge kann man heute gar nicht mehr sprechen oder nachdenken, die vor 20 oder 30 Jahren durchaus diskutierbar und vorstellbar waren. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich sozusagen auch eine Art Durchdringung der Gesellschaft mit popkulturellen Lustquanten, die auch ungewöhnlich waren und die es vielleicht früher nicht gegeben hat. Nicht? Also sozusagen, es gibt diese Exzesse, die eigenartig auch stärker werden, offenbar in dieser Fankultur seit den 80er Jahren. Also, aber es gibt auch in der Popkultur sozusagen diesen Porno-Pop, ja, wenn Sie so an Rihanna oder Lady Bitch oder sowas denken, diese Phänomene, also dass plötzlich unbescholtene Pop-Sternchen, die 20 Jahre alt sind, sozusagen in so einem prostituierten Outfit auftreten müssen und ich weiß nicht wem sozusagen jetzt die Domina vormachen müssen. Das ist auch grotesk und eigenartig irgendwie in der Kultur und ich habe darüber lange nachgedacht und ich glaube aber, man kann sehr wohl das als eine Konsequenz dieser asketischen Kultur auch begreifen. Ich glaube, dass dieses Grelle eigentlich die Funktion hat, vernünftige Beleuchtungen unmöglich zu machen. Also wir haben diese Art greller Exzesse in der Kultur auch, Und die erfüllen eine Doppelfunktion. Einerseits die Sehnsucht nach diesem Entzug irgendwie zu befriedigen und andererseits aber zugleich dem Publikum auch zu signalisieren, na, es ist schon besser, wenn ihr das alles nicht habt. Ne? Weil Sex ist ohnehin gleich sozusagen Porno-Ecke und lieber nicht anstreifen, nur gut, kurz mal hingucken, aber dann wieder beruhigt im Wohnzimmer sitzen.
Ja, jetzt könnten wir einen guten Übergang finden, derart, dass es uns hier vorne zu grell geworden ist, ja, und wir jetzt in den zweiten Teil des Domasius Clubs überleiten, der nämlich daran besteht, dass wir eine rauchen und uns unterhalten, auch mit dem Gast des Abends, Robert Faller. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Musik.